Also eigentlich sind wir ziemlich fertig mit dem Thema. Ne? Ich habe jetzt aus der Diskussion noch einen Punkt, der ist vorhin mal gesagt worden und auf den ist nicht eingegangen worden. Das war das Argument, man soll auch nicht vergessen, dass die Wirtschaft die Bedürfnisse alle erst erzeugt. Erinnert euch dran, ja? Da will ich zwei Sachen dazu sagen, oder drei. Sagen wir mal das erste Grundsätzlichste. Man muss da vorsichtig sein. Wer den Satz sagt, und bitte, die Wirtschaft erzeugt die Interessen ja alle erst, die Bedürfnisse erst, ja, die sind künstlich erzeugte Bedürfnisse durch den Willen der Wirtschaft. Er nennt dann Schuldigen, das ist okay, da weist er auf die Unternehmen, versteht man, ist ja auch was dran. Auf der anderen Seite macht das Argument natürlich mit, und dass es neue Bedürfnisse gibt, ist ein Problem. Denn sonst brauche ich in die Ecke gar nicht weitergehen im Argument. Jetzt setze ich mal was dagegen. Es ist nicht nur in dieser Wirtschaft so, sondern es ist überhaupt so, dass die Produktion und ihre Möglichkeiten die Bedürfnisse entwickelt. Und es ist keine Schande und nichts verkehrt. Man muss sich mal denken, die Menschen wären noch auf den Bäumen, wenn die sagen, sie können was herstellen, nicht gesagt hätten, schaut mal, wir können das machen. Und es ist kein Wunder, dass der Konsument den Farbfernseher nicht vermisst hat, solange es noch keine Farbfernseher gegeben hat. Da muss es erstmal wen geben, der sagt, das kann man auch in Farbe machen. Dann sagen die anderen, oh, das gefällt uns. Und es ist nicht schlecht, das ist ganz normal und vernünftig, das ist der Gang der Dinge. So entwickeln sich die Bedürfnisse und dass der heutige Mensch einen viel größeren Umkreis von Bedürfnissen hat als der Neandertaler oder als der mittelalterliche Bauer. Das ist eine Kulturleistung des Kapitalismus, die fällt da nebenher ab. Und die würde ich nicht verurteilen, sondern ja, das ist ein Moment von reicherem Leben. Warum die Bedürfnisse in der Gesellschaft entwickelt werden, ist wieder ein ganz schäbiger Zweck. Tatsächlich. Unternehmen sagen, wir müssen was verkaufen, damit wir unser investiertes Kapital rentabel machen. Damit der Geldvorschuss in einer größeren Geldsumme resultiert. Und dann tritt man in Konkurrenz zu anderen und streitet sich um den Markt. Und erstmal innerhalb der Branche und dann alle miteinander. Man streitet sich um die Kaufkraft, die in der Gesellschaft vorhanden ist. Und der muss man was bieten. Kauft meinen Schrott, nicht dem seinen Schrott. Und dafür, dass die Leute meinen Schrott kaufen sollen, dafür muss man irgendein Unterscheidungsmittel haben. Und das Unterscheidungsmittel ist erstmal irgendeine Gebrauchseigenschaft. Insofern wird tatsächlich die Entwicklung von neuen Bedürfnissen und die Möglichkeit neuen Gebrauchs geboten, weil Unternehmen auf Kosten ihrer Konkurrenten mehr verkaufen wollen. Na klar, jetzt muss man sagen, dann ist das aber auch das Kriterium des Angebots. Insofern ist in dem Angebot dann auch die Möglichkeit, na und wenn es bloß anders ausschaut, ist auch schon ein Gesichtspunkt. Ja, stimmt. Wenn es gut genug ist, dass die Kundschaft das Ding nimmt und nicht jenes, ist auch, dass es bloß anders ausschaut, ein Gesichtspunkt. So werden alle Artikel im Laufe der Zeit zu Modeartikeln. Ein Blödsinn. Der sich dem kapitalistischen Bedarf nach, ich will was verkaufen und ich will, dass ihr meins nehmt und nicht das andere. Naja, dann kommt halt sehr viel Unterscheidungsabsicht rein, die dann oft auch gar nicht mit groß anderen Gebrauchseigenschaften verbunden ist. Solange es eben bloß dazu dienen muss, die Kaufkraft von dem abzuziehen und auf mich zu ziehen, ist auch das ein Instrument. Insofern kommt dann Blödsinn und tatsächlich die Fortentwicklung der Bedürfnisse kommt in der Sache zusammen. Verdanken tut sich's in dieser Gesellschaft am einzigen Grund. Nämlich, man muss den Konsumenten einen Grund bieten, meine Ware zu kaufen und nicht die von der anderen Firma. Ich wollte es jetzt bloß deswegen sagen, damit man nicht gleich, ja, man weiß den Grund und man sagt, naja, das ist doch ein blöder Grund für die Fortentwicklung der Bedürfnisse. Ja, ist ein blöder Grund. Aber es ist die Weise, wie die Bedürfnisse fortentwickelt werden und gegen die Sache würde ich nicht gleich kritisch meine Stimme erheben wollen. Diese Unterscheidung habe ich jetzt nochmal deutlich machen.
Ich würde gerne noch was zu dem Gedanken Verbrauchermacht sagen, der jetzt die ganze Zeit diskutiert worden ist. Weil, warum setzen denn die Verbraucher, die da meinen, sie hätten was in der Hand als Verbraucher, warum setzen die denn nicht an einer anderen Stelle an? Weil die meisten Leute, die sind ja nicht nur Verbraucher, sondern gleichzeitig auch Produzenten von dem ganzen Zeug, was existiert. Die stehen doch in der Fabrik und stellen es her. Warum soll man denn an einer Stelle, wo wo es eigentlich schon zu spät ist, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wo das Kind schon im Fluss gelandet ist, warum soll man denn da eingreifen? Warum denn nicht an der Stelle, wo man wirklich einen Einfluss hätte, wo man sagen könnte, so, das wollen wir in die Produktion, mache ich so nicht mit. Wir können diesen Produktionszweck, diese Fabrik so nicht führen. Ich streite, ja. Da könnte man mit einem Generalstreik, könnte man die ganze Sache ganz schnell beenden oder ändern oder wie man es haben möchte. Aber dann, wenn alles schon passiert ist, wenn die Umwelt schon zerstört ist, dann fällt auch ein, wir haben uns das falsche iPhone gekauft.
Vielleicht, weil nicht jeder in der Lage ist, von Hartz IV zu leben und vielleicht, weil es Hartz IV auch noch so lange gibt.
Nee, ist doch andersrum.
Das ist nicht das Argument. Die Abhängigkeit einfach. Ich meine, die müssen von was leben, die Leute.
Ich will doch gerade darauf hinweisen, dass der Unternehmer, der die Produktion in der Hand hält, doch auch abhängig ist von denen, die an den Maschinen stehen und die Arbeit verrichten.
Ja, aber der hat mehr Geld und so kann länger von seinen Ersparten leben, als die arbeiten. Das ist das Problem dabei.
Ja, wenn du das immer respektieren willst, dass er der Herr ist und der den Laden in der Hand hat und der bestimmt, wie die Produktion abzulaufen hat. Und wenn du das immer akzeptierst, dann wird es Schwierigkeiten geben.
Und ich habe auch schon oft so gedacht, aber da ist eigentlich immer das zentrale Problem, alle müssten mitmachen oder die Mehrzahl müsste mitmachen. Und die dazu zu kriegen, da hapert es meistens.
Eines würde ich aber gerne noch mal festhalten bei Markus, das fand ich jetzt da hinten nämlich gut, den Gedanken, ja, die Verbraucherkritik, die setzt doch an einen Punkt an, wo das schon längst alles passiert ist. Also da wird dann gesagt, und es liegt daran an uns, dass wir kaufen, in vollem Bewusstsein davon, und es ist doch eine Folge der Produktion. Aber um das, warum so produziert wird, dafür interessiert man sich nicht. Und es soll alles derjenige gut machen, der am Schluss die Waren kauft. Das ist schon ein wenig komisch.
Noch Ehemann. Ja, die Meldung war schon lange da drüben.
Ich habe mal eine ganz kurze Frage zum Grundverständnis. Können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion oder führen wir eine Diskussion, wo wir den Auditorium was sagt und sie analysieren, ob das nicht falsch ist?
Also wie soll man denn den Unterschied festhalten?
Ja, aber das ist ein bisschen aufgefallen, ist, dass im Endeffekt jemand aus dem Publikum was Vernünftiges gesagt hat und die haben es dann noch ein bisschen auseinandergenommen oder jemand aus dem Publikum hat was Vernünftiges gesagt und ist ihnen zugestimmt. Ich verstehe gerade diese gesamte Runde, die wir machen.
Naja, wir haben einen Vortrag gemacht zum Thema Wachstum und wollten da ein paar Thesen vertreten.
Ja, aber wenn aus dem Publikum jemand was Vernünftiges sagt, dann kann man ja auch mal irgendwie zustimmen, oder?
Naja, natürlich kann man zustimmen, wenn man das teilt, aber wir wollen natürlich die Thesen vertreten, die wir vorgetragen haben, und in der Relation betrachtet man dann auch die Beiträge, ob man meint, sie sind richtig. Wir wollten ja auch sagen, mit dem Vortrag, den wir gemacht haben, wir wollen was über das, was Wachstum objektiv ist, ausgesagt haben. Und so antwortet man auf die Fragen.
Also für Sie ist jetzt, sagen wir mal, das, was ich jetzt an den Kern rausziehe, ist entscheidender, dass Wachstum im Endeffekt was mit monetärer Problematik zu tun hat. Ist das richtig?
Ja, ob jetzt das gut gesagt ist mit monetärer Problematik, ist eine andere Frage. Wachstum hat damit zu tun, dass es ums Geldmachen überhaupt in der Wirtschaft geht. Damit hat Wachstum zu tun.
Mit Spaß. Was ist mit Spaß?
Das ist eine abhängige Variable.
Spaß? Na, erst einmal muss man mal sagen, sind wir mal normal. Beim Arbeiten ist Spaß nicht der Zweck. Da geht es nicht um Spaß. Da wird auch niemandem gesagt.
Doch.
Ja, manchmal wird es ja sogar gesagt. Ja.
Also in ganz, ganz vielen Pflegeberufen geht es darum, um den Spaß. Weil die Menschen, die den Beruf ausüben, zumindest die in Deutschland jetzt mal eine Ausbildung machen und jetzt aus monetären Gründen aus dem Ausland herkommen, die machen das, weil sie es gerne und mit Freude machen.
Da übertreib's nicht.
Das gerne und mit Freude machen.
Lass ich mal ein halbes Jahr arbeiten und dann brauche ich sie nochmal. Das hat ja auch jeden Spaß wollen.
Kann ja nicht existieren, aber die Frage geht es nicht. Das hat ja erstmal nichts mit Wachstum zu tun. Aber es. Weil es einen monetären Grund gibt für Wachstum, weil es einfach auch einen Grund gibt für Wachstum, weil Leute was gerne und gut machen, davon auch gerne
viel machen.
Naja, und da musst du sagen, da finde ich die Beispiele immer mehr. Irgendwie, finde ich eine komische Idee. Ja, du sagst, eine monetäre Angelegenheit, ja, wir wollten sagen, da geht es um die Vermehrung des Kapitals. Das setzt du daneben und sagst, es geht, dass Leute immer mehr und viel davon machen wollen. Bei der Altenpflegerin stimmt es nicht. Die möchte ihre Patienten, und zwar einen sehr begrenzten Umfang, den sie hat, gut betreuen. Weil wenn sie immer mehr zu betreuen hätte, könnte die ihre Aufgabe nicht
erfüllen. Weil sie Freude macht.
Aber da, was hat das mit Wachstum zu tun? Und auch die Sache mit dem, und dann stellt man Dinge her, weil es Spaß macht, dann stellt man die Dinge her, weil es Spaß macht, da geht es auch nicht darum, immer mehr davon zu produzieren. Und noch ein ganz wichtiges, immer mehr von was zu produzieren, das geht überhaupt nicht mit eigener Arbeit, weil das hat nämlich irgendwo sein Maß in sich, wenn der Tag rum ist. Dieses Prinzip, Wachstum immer steigern, das geht sowieso nur, wenn man andere für sich arbeiten lässt und den eigenen Ertrag mehrt. Und da hört sich der Spaß garantiert auf. Und das muss man jetzt wirklich mal sagen, die Vorstellung unserer Gesellschaft, dass sie sich in eine Spaßgesellschaft auflöst, ist absurd. Auf so eine Idee kommen die reaktionärsten Politiker mal, wenn sie sagen, bei uns wird ja gar nichts mehr gearbeitet, wir sind eine Freizeitgesellschaft. Aber das ist doch ein Zerrbild.
Das ist doch ganz anders als Arbeitgeber.
Ja, ja, genau, okay, nicht Freizeitgesellschaft, aber auch auf die, da drin steckt ja, es muss doch gearbeitet werden und das hat nichts mit Spaß zu tun.
Darf ich zum ersten Teil nochmal was fragen?
Ja, ich bin immer am Überlegen, ob man das mit dem Spaß schon für beendet halten soll. Ich,
ist der Spaß rum?
Ob der Spaß rum ist, ja. Ich finde, es hat was Weltfremdes, davon zu reden, naja, manche arbeiten doch aus Spaß. Sind wir doch mal normal. In dieser Gesellschaft ist die Arbeit so organisiert, dass man sie machen muss, weil man Geld braucht und weil Geld verdienen halt eine Notwendigkeit ist. In einer anderen Gesellschaft übrigens wäre Arbeit auch eine Notwendigkeit. Ja, weil halt Bedürfnisse befriedigt werden müssen, müssen die Dinge hergestellt werden, die es braucht, damit es die Sachen gibt. In unserer Gesellschaft hat das die Form, man muss Geld verdienen. Es kommt mir vor, wie man verliert die Grundfesten des Normalen unter den Füßen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ach, könnte doch auch sein, dass eigentlich alle mehr aus Spaß arbeiten. Ist es nicht mehr so, weil Arbeit eine Notwendigkeit ist, bei der erstmal kein Schwein fragt, ob sie Spaß macht. Deswegen gibt es auf der nächsten Ebene ein Motivationsbedürfnis. Die Leute sollen sich einsetzen für was. Sie sollen sich hergeben, sie sollen konzentriert sein bei der Arbeit. Und dann gibt es das Bedürfnis, und zwar mehr der Personalbüros, ja denen, die die Arbeit machen müssen, auch noch nahe zu bringen, könnte man das nicht einmal so betrachten, dass es auch Spaß macht. So. Und dann ist der Spaß eine Motivation, ein Motivationshebel, damit die Arbeit gemacht wird. Aber doch nie und nimmer der wirkliche Grund. Sogar wenn ich einen Krankenpfleger oder einen Altenpfleger habe, der sagt, ich habe lieber mit Menschen zu tun als am Computer, dann wählt er zwischen zwei Notwendigkeiten aus. Irgendwie muss er sein Geld verdienen. Dann ist immer noch keine Wahrheit, dass er Alten pflegt, weil er sich quasi keinen schönen Spaß weiß. Sondern dann ist es immer noch so, dass er einer Notwendigkeit entspricht und innerhalb der ihm offenstehenden Alternativen findet er die noch akzeptabler als eine andere. Das mag es ja geben und das gehört ja zur Berufswahl dazu, dass man da immer so ja, schauen soll, dass einem auch noch individuell ein bisschen entspricht. Aber es ist nie und nimmer der Grund der Arbeit. Und Grund und irgendwie ein Motivationshebel obendrauf, das sollte man doch nicht in einer Weise verwechseln, dass man quasi ins Gespräch bringt, könnte es nicht auch sein, dass alle überhaupt aus Spaß arbeiten. Das ist doch weltfremd.
Und da kann man noch was dazu sagen, wenn man sagt, an sich wäre doch diese Arbeit gut. Egal, ob es jetzt der Altenpfleger ist oder der Schreiner. Das können dir die Leute doch alle selber sagen. Die Arbeit an sich wäre gut, aber die Bedingungen, unter denen sie stattfindet. Bei den Altenpflegern mit der Seite, was zahlt denn die Krankenkasse für welche Leistung, wie viele Minuten darf das also dauern und darf man da 5 Sätze nebenher noch eigentlich dazu sagen, dass das alles nicht vorkommt. Genauso beim Schreiner und bei allen anderen Berufen. Wo man sagen könnte, ja, in einer vernünftigen Gesellschaft könnte man sich durchaus vorstellen, dass man auch im Reich der Notwendigkeiten was für sich findet, was man angenehm findet. Aber das, was angenehm sein könnte an der Arbeit, das wird doch unter den Bedingungen, wie sie bei uns praktiziert wird, dass sie rentabel und kostenbillig sein soll, das wird doch damit sowieso alles kaputt gemacht.
Du wolltest noch zu dem Einstieg, zu der ersten Hälfte.
Ja. Ich wollte noch mal einfach rekapitulieren, ob ich das so verstanden habe, wie ihr das auch seht, dass die großen Unternehmer ihr Kapital immer mehr maximieren wollen. Also es muss immer wachsen, muss wachsen. Und der Staat, ich gehe jetzt mal aus, so europäisch gebaute Staaten, also Demokratien, sind davon abhängig, dass es möglichst großes Bruttosozialprodukt gibt in ihrem Staat, in ihrem Land, weil umso mehr kriegen sie von dem Unternehmer ab und können das weitergeben und sind dadurch in der Lage, wieder gewählt zu werden, weil es den Leuten einigermaßen gut geht, oder je besser, umso mehr sie vom Staat, je mehr der Staat verteilen kann. War das so die Quintessenz vom ersten Teil?
Nee, bloß der letzte Punkt nicht. Der Gedanke war, der Staat der kapitalistischen Gesellschaft finanziert sich selber über die Erträge aus der Wirtschaft, die er in Form von Steuern abgreift. Und dazu kann man schon sagen, und alle seine Zwecke gehen leichter und besser, wenn immer mehr reinkommt. Also wenn Wachstum herrscht. Insofern ist der Staat selber der den Standpunkt, das Wachstum überhaupt hat, während jeder Unternehmer bloß sein Wachstum will und es gegen den anderen durchsetzt, sodass zum Wachstum immer auch viel Nichtwachstum gehört. Das war die Ecke. Bloß, das fügt sich nicht alles im Sinn von, und der Staat will mehr Geld einnehmen, damit er es dann verteilen kann und damit er dann beliebt ist beim Volk. Sondern erstmal ist es viel umfassender. Es ist die materielle Grundlage der Staatsmacht. Auch sein Militär kann er sich bloß leisten. Auch in die Ukraine kann er sich bloß frech einmischen, wenn er selber über große Geldquellen verfügt. Das ist nicht alles einfach im Sinn von, er nimmt immer mehr ein, damit er immer mehr an die Leute verteilen kann. Sondern alle Zwecke der Macht und natürlich gehört auch die Organisation des notwendigen Sozialstaats irgendwie dazu, das stimmt schon. Aber man darf nicht so tun, wie das wäre quasi der Zweck des Geldeinnehmens. Also das habe ich gemeint, das war nicht so klar an der Stelle. Nochmal, ich fasse bloß den letzten Punkt zusammen. Wachstum ist erstens so eine allgemeine Formel in der politischen Auseinandersetzung. Wachstum brauchen wir. Und da darf man es eigentlich mit dem Gebrauchswert und dem Konsum verwechseln. Ja, wir brauchen alle, dass es weitergeht, denn sonst haben ja wir nichts. Da haben wir jetzt richtig drüber geredet. Wachstum ist nicht Konsum. Wachstum ist nicht Produktion für Verbrauch, sondern in Wahrheit, wenn man ordentlich sagt, was soll denn wachsen, dann muss man eigentlich sagen, das Kapital ist das, was wachsen soll und was dann in seinem Wachstum alles von sich abhängig macht. So, und jetzt gibt es Leute, die Wachstumskritiker, die Postwachstumsökonomie. Jetzt gibt es Leute, die merken durchaus Momente der Absurdität dieses Wirtschaftssystems. Sie merken, dass es doch absurd ist. Es muss immer mehr werden, damit es weitergehen kann. Das merken sie. Sie merken, dass das Wachstum, das in dieser Ökonomie erzeugt wird, Schäden bewirkt, Umweltschäden, Armut zwischen dritter Welt und Zentren und so weiter, auch Ungleichheit in den Zentren, das merken sie alles. Und das alles führen sie darauf zurück, dass quasi die gesamte Gesellschaft einen einheitlichen Zweck verfolgen würde und der einheitliche Zweck wäre, alle wollen immer mehr konsumieren. Genau das, was wir an diesem Wachstum kritikabel finden, nämlich, dass das ganze Leben der Gesellschaft dem Zweck, das Kapital zu vermehren, untergeordnet ist. Das finden die Sau normal. Und genau das, was wir gar nicht kritisieren würden. Ja, natürlich, wenn die Arbeit produktiver wird, soll auch mehr rauskommen für die Leute. Das finden sie das Unglück. Also kurzum, es gibt Leute, die bemerken Momente der Absurdität dieser Wirtschaftsweise und kritisieren sie. Aber dann identifizieren sie doch sich viel zu sehr mit dem Kapital, halten die kapitalistische Wirtschaft für Wirtschaft überhaupt und finden dann das Wirtschaften überhaupt zu viel und machen eine Selbstkritik an ihrem eigenen Wunsch, dass von der Arbeit auch ordentlich was rauskommen soll. So, das war jetzt zur Zusammenfassung nochmal nachgetragen, damit man einen Überblick behält, was im Großen und Ganzen die Rede gewesen ist. Jetzt ist Schluss.